Ach, wir zaubern mal in diesen Eichenwald und mit seinen Wiesen zaubern wir mal so die Vorstellung von einem römischen Kastell hinein. Aber es ist nicht ganz wirklich. Es hat also so was Theaterhaftes. Und die Zeit war ja eine theaterbesessene Zeit. Und man hat also die Natur inszeniert. Das heißt, mit der Regielinie der Wege wird sozusagen die Natur in ihrer schönsten Form vorgeführt. Es hat eben diese Unwirklichkeit, dieses Verspielte. Es ist ein Fachwerkbau, ganz sogar Fachwerk und bekleidet mit Holzbohlen. Und dies aber, um das Theater vollständig zu machen, damit sie wie Stein wirken, ist also in die Farbe Quarzsand geworfen. Man nannte sowas versteinert. Man hat also alles Künstliche etwas natürlicher gemacht.
Dem roten Ziegelstein noch etwas Rouge aus gemahlenem Rotenburger Sandstein aufgelegt, Mauerrisse mit schwarzer Farbe auf die weiß, weit leuchtende Holzfassade gemalt. Ach, was ist künstlich, was natürlich, wirklich. Die beiden Rundtürme sind der Havel zugewandt. Aussichts- oder Leuchttürme oder Burgtürme eines Kastells aus ferner Zeit, fernen Weltengegenden.
Es war also in Preußen üblich, literarisch mehrfach belegt zu sagen, hier ist mein Tahiti, hier ist ein Gebiet, wo ich sozusagen von gesellschaftlichen Zwängen frei bin, wo die Natur mir das Leben leicht macht. Und entweder die Gräfin Lichtenau oder der dicke Wilhelm selbst hat also in dieser 400 Morgen großen, wohl größten märkischen Insel sein Tahiti gesehen.
Fernab von Hofstaat und Schranzen, von der Drangsal preußischer Tugenden, von staatsmännischen und Kriegsherrenpflichten, der Liebe Raum geben. F.W. II., Friedrich Wilhelm II., ist gerade 6 Jahre König, da erinnert er sich an seine Entdeckung einer Havelinsel. Als junger Kronprinz war er mit der gerade 13-jährigen bürgerlichen Wilhelmine vom Neuen Garten über den Jungfernsee zur Pfaueninsel gerudert. Die sollte jetzt seine Trauminsel werden. Im einen Turm des Pfaueninselschlösschens, auf einem Wandgemälde im otaheitischen Kabinett, säumen hohe Bambusstauden den Havelstrand. Höher als der wirkliche Schilfgürtel, der damals das Liebespaar vor zudringlichen Blicken geschützt hatte. Und hier, auf dem vom liederlichen Neffen Friedrichs II., des sogenannten Großen, auserkorenen Eiland, hat Preußens Baugenie Schinkel so manches Exotische gebaut, auch im groben Balkenwerk der edlen europäischen Wilden.
Dieses Schweizer Haus, ein Bau von Schinkel, das einzige Schweizer Haus, das Schinkel gebaut hat, aber dem er sehr großen Wert beigemessen hat, weil er das Schweizer Haus, Bauernhaus, mit dem griechischen Tempel in der Grundidee verglichen hat. Die Mode Schweizer Häuser ist ganz in der Tradition der Utopien. Im Barock war es China, die Pagoden, man dachte, in China ist alles besser. Und weil man es nicht kontrollieren konnte, macht sich das gut. Und dann war eben Tahiti, was dazu geführt hat, dass in unserem Schlösschen ein runder, kleiner Raum in dem sonst römisch gedachten Haus wie eine Bambushütte ausgestattet ist, als Referenz an Tahiti. Und dann war es eben die Schweiz. Die Schweiz in Europa gelegen, auch von edlen Menschen bewohnt, die also keinen König hatten, die naturhaft in den Bergen wohnten.
Herrlich Gebirg, wo der bleiche Tyrann den Knechten vergebens zahm und schmeichlerisch Mut gebot. Könnt ich dein vergessen, o Land der göttlichen Freiheit?
Aus dem Gedicht Kanton Schweiz von Friedrich Hölderlin.
Wir sehen links ja im Neuen Garten 2 Öffnungen. Einmal von Sizilienhof, die ist moderner, und etwas weiter nach Klinike geschoben. Eine zweite, wo man also vom Marmorpalais dieses Gebäude sehen kann. Von dieser Stelle wird deutlich, wie wichtig bei einer Wiederherstellung von Sacro das Medehorn mit seiner Baumgruppierung ist.
Der Blick weitet sich übers Wasser, wird dann auf eine nahe, von Gehölz umstandene Brunnenruine gelenkt. Jetzt führt der Parkweg über einen sanften Hügel und schon wieder ein neues Bild.
Hier ist jetzt in diesem Winter reingeholt die große Fontäne. Die große Schlosswiese ist sozusagen der Dreh- und Angelpunkt aller Inselbilder. Und hier bis zum Schloss hin kann man also die etwa 500 Meter entfernte große Fontäne sehen. Allerdings muss der Scheinwerfer Sonne noch eine Stunde rum, um sie voll zu beleuchten. Diese große Sicht wird also noch mehrfach auftauchen, aber immer in anderen Zusammenstellungen und immer, das ist wichtig, schräg geschnitten. Man würde niemals wie ein Tölpel sozusagen geradeaus zugehen, sondern man geht immer, Fuß und Auge sind immer getrennt.
Wie kein anderer in Deutschland hat es der königlich preußische Gartendirektor Peter Josef Lenné verstanden, Natur zu inszenieren. Auch hier auf der Pfaueninsel, eine der Juwelen der Insel Potsdam. Jener zusammenhängende Parkbezirk, in dem Landschaftsgärten mit Schlössern, Tempeln, Villen, Pagoden, Bädern und Teehäusern abwechseln, Landhäuser und Gehöfte in ausgewogenen klassizistischen Proportionen mit gestalteten Feldfluren, gepflegten Kiefern und Mischwäldern. Das ist wohl Deutschlands kulturhistorisch und ästhetisch bedeutsamste Region künstlerischer Landschaftsgestaltung. Preußens Arkadien, eine große Kunstlandschaft. Im fast seitengleichen Dreieck zwischen Werder, Kaputt, der Pfaueninsel und Marquardt und Potsdam als Zentrum. Das ganze Eiland muss ein Paradies sein, hatte Johann Moritz von Nassau 1664 seinem Schwager, dem großen Kurfürsten, geschrieben. Und alle Nachfolger des preußischen Staatsgründers ließen weiterarbeiten an diesem Paradies im Herzen Preußens, gut 250 Jahre lang.
Diese Wege ganz sanft, und zwar beim Gehen fürs Auge und für den Fuß, sozusagen die Schönheit der Erdoberfläche sozusagen abtasten, nicht? Und das kann man mit dem Weg eigentlich nur machen. Jetzt sehen Sie plötzlich, wie dieser, an sich ist es ja ein kleiner Hügel, und dieser Weg hier über diesen Hügel so mit einem Schwung hinpfeffert, und jetzt sieht man den plötzlich, der Hügel ist ja nicht bedeutend, aber der wird einfach jetzt fast monumental, und dahinter ist schon, sind die Blumen vom Schloss abgeschnitten, die Tiefe des Wassers, jetzt taucht das Medehorn auf, und dahinter thront hinter einem neuen Garten das Belvedere auf dem Pfingstberg.
Eine doppelstöckige, dreibogige Pfeilerhalle, über der sich nochmal so hoch 30 bis 40 Meter eine Doppelturmanlage, Terrassen, Pergolen und tempelartige Seitenflügel erheben. Und darunter Fontänen, Kaskadentreppen und wieder Fontänen. Monumental, gewaltig, spätklassizistisch, größenwahnsinnig. 1863 wurde diese bombastischste unter den Landschaftsarchitekturen der Insel Potsdam zu Ende gebaut. An ihren Gebäuden sollst du sie erkennen. Das Pfingstberg-Belvedere, eine pathetische Vedute unter dem romantischen Friedrich Wilhelm IV. Und Kaiser Wilhelm I. entstanden, erinnert selbst als Ruine noch heute an die Zeit, in der Preußen sich anschickte, als verspätete Nation europäische Großmacht zu sein und den deutschen Kaiser zu stellen. Ob in Glienicke, Babelsberg, Nedlitz oder auf der Pfaueninsel, fast überall auf der Insel Potsdam sind diese Belvedere-Ruinen zu sehen. Wie bescheiden klassisch ausgewogen nehmen sich dagegen die Bauten und Anlagen der früheren Generation aus, als Baumeister Schinkel auf der Pfaueninsel das vielbeachtete Palmenhaus baute.
In Paris wurden die größten Palmen Europas angeboten, und natürlich war der Botanische Garten Berlin interessiert, hat dem König gesagt, also König von Preußen muss die größten Palmen Europas haben. Der ja sonst sehr sparsam war, Friedrich Wilhelm III., aber bei der Pfaueninsel, da hat er seine Schwachstelle gehabt. Er hat ja auch hier ein Zoo etabliert. Er hat also Tiere gesammelt, und jeder hat ihm dann bengalische Hirsche und alles Mögliche geschenkt, und war dann hier auf der Insel inzwischen ein Zoo, eine Menagerie von 841 Tieren gewachsen. Und so hat er dann sich also rumkriegen und hat gesagt, gut, für die Pfaueninsel werden die gekauft. Wir sehen uns doch alle nach den Tropen, nach den Südseeinseln, wo es so besonders schön ist. Und warum sollen wir nicht eine Erinnerung daran in unseren Gärten pflanzen? Und zwar mit Rhabarber, Zuckerrohr, spanischen Rohr und all solchen Dingen, also Blattpflanzen. Und dann heißt es weiter, Blumen sind, freuen die Kinder. Der reife Mensch freut sich des schönen Blattes. Was nachher plüschig, großbürgerlich zur Markartpalme Ende des Jahrhunderts verkommt, ist der Anfang des 19. Jahrhunderts der Traum einer glücklicheren Welt, sowohl sozial wie auch rein physisch.
Michael Seiler, Gartendenkmalpfleger auf der Pfaueninsel, zitiert einen seiner Vorgänger und Freund Lenés, Gustav Adolf Findelmann. Bei Hofe in Potsdam und in Berlin liebte man es damals indisch, und der Rosengarten mit seinen alten hochstämmigen Sorten, seinen tändelnden labyrinthischen Wegen erinnert noch heute daran.
Bis kurz vor 1800 gab es in Europa 12 Sorten Rosen, und da hatte sich das. Und durch die Einfuhr der indischen Rose ist dann plötzlich die Rosenzüchtung und die Vielfalt explodiert. Und somit ist es also, dass der König 1821 diese Rosen, die teuren Rosen, die man für 5000 Taler kaufte, hat natürlich auch was damit zu tun, mit dieser Rosenbegeisterung, die diesem Stück ist. Das ist also die Kaschmirrose, und es ist dann immer vom Tal der Rosen und Duft der Rosen die Rede. Das ist also am Ende zu dem Rosengarten dann nachher auch der indischer Palast in Korrespondenz tritt.
Trat, denn das Palmenhaus ist verbrannt, noch im vorigen Jahrhundert. Aber die Pfauen auf Wiesen und Bäumen sind geblieben.
Wenn zum Beispiel diese Zeder an einem Wintermorgen mit Schnee und Eis bedeckt ist und dann hängen da so die blauen Pfauen da oben drin und warten, bis wir Schnee schieben. Damit sie nämlich, weil sie ungern sich ihre Indien gewohnten Füße in den kalten Schnee setzen. Also da warten sie eigentlich und dann segeln sie runter. Nicht? Plötzlich erscheint das Bild wieder. Jetzt ist auch inzwischen die Sonne so weit rum, dass also die Lichtführung funktioniert, dass das Wasser wirklich als das, was es ist, hier optisch und wenn man hingeht, dann auch akustisch wahrnehmbar wird. Und trotzdem, wenn wir weitergehen, verschwindet das Bild wieder, um erst vorne wieder aufzutauchen. Und so geht man wirklich durch die Insel wie durch ein Theaterstück, bis der Vorhang fällt. Das heißt, es wird dunkel oder man ist hungrig und müde. Und hier im östlichen Teil ist die, was die Weideflächen betrifft, völlig erhalten. Im Gebiet der Meierei hinter uns, wir werden es gleich sehen, haben wir noch einen Rest eines Ackers. Früher waren noch mehr Ackerflächen, die gehörten einfach dazu zum Bild, wie man also mit der Natur umgeht. Vom ganz eleganten parkartigen über den etwas lockeren parkartigen Aufbau bis zu dieser idealisierten Landwirtschaft.
Die Meierei, ein als gotisches Herrenhaus gebauter Bauernhof, die mit Baumgruppen geschmückten Äcker und die den Landschaftslinien eingepassten Hecken, hier auf der Ferme Ornée im Norden des Pfaueneilands ist das romantische Ideal der Versöhnung von Natur und Kultur zum Greifen nah, so wie die Menagerie mit ihren Bären, Büffeln und bengalischen Hirschen hier einst vom friedlichen Zusammenleben der Tiere mit den Menschen künden sollte und das klassizistische Dampfmaschinenhaus von einer Technik, die sich dem Kunstverstand einfügt und gegenüber der Meierei im Eichenhain ein dorisches Tempelchen.
Granit war begeistert die Leute. Wir denken, die kantianische Schale in Berlin und auch auf der Insel gibt es überall solche Dinge. Es hat auch was damit zu tun mit dem wachsenden naturwissenschaftlichen Interesse. Granit galt auch sozusagen als Brocken, Goethe, Hexentanzplatz, als etwas, was sozusagen mit den Urkräften der Erde zu tun hat. Rätselhaft, weil man noch nicht wusste, wie der Granit hierher gekommen ist. Und da hat man also in Charlottenburg in rotem Granit den Portikus ersetzt, aber nichts weggeworfen, sondern den Originalportikus von 1810 auf Kehne geladen und zur Pfaueninsel gebracht.
Früh war Friedrich Wilhelms innig geliebte Frau Luise gestorben und der stille König hat ihr an vielen Stellen des großen Landschaftsgartens der Insel Potsdam Denkmale errichten lassen. Versöhnung mit dem Tod, des Diesseits mit dem Jenseits.
Dieser rechte Turm ist eine Gassenhausfassade aus Danzig, in der Brotbänkengasse. Und es war Wohnhaus, Kavalierhaus für die Kinder der Luise, denn das Schlösschen war viel zu klein.
Deutsche Gotik aus Danzig und imitierte Gotik des vorigen Jahrhunderts sind da zusammen komponiert im Kavaliershaus. Pfaueninsel, Insel Potsdam, Inseln des versöhnten Lebens. Der Kronprinz Friedrich Wilhelm III. Hatte seiner an den russischen Hof verheirateten Tochter Charlotte, als Gemahlin von Zar Nikolaus I. nannte sie sich Alexandra Fjodorowna, den Wunsch wohl von den Lippen abgelesen, für die Pfaueninselbewohner eine Kirche zu bauen. Schlicht, klassizistisch, mit russischem Zwiebelturm steht sie nun da, die Peter- und Paulkirche auf der Nikolskoer Waldhöhe zusammen mit einem Blockhaus über dem Steilufer der Havel. Was für ein Blick hinüber zur Pfaueninsel im Norden, über den Jungfernsee zum neuen Garten im Süden, zur toskanisch anmutenden Heilandskirche mit dem schlanken Campanile vom Schinkelschüler Persius am gegenüberliegenden Ufer bei Sacro erbaut. Und was für ein Weg vorbei am Forsthaus von Moorlake, vom selben klassizistischen Baumeister im Schweizer Stil am Havelufer errichtet, an Grabenböschungen, Heckenpflanzungen entlang, durch einen Tudor-Torbogen in den Landschaftsgarten Klein-Glienicke.
Bei Plinius gibt es eben in einem Hippodrom ein Stibadium. Das ist ein Ort, wo man unter vier hohen Säulen, die vom Wein umrankt sind, an einem Brunnen liegt auf Klinen und in den Garten schaut und gleichzeitig auf dem Brunnen in Schiffchen sich Speisen zuschiebt. Also ein Gedanke, der weitaus faszinierender ist, als das Brot verbrannte Fleisch am Grill zu essen. Sozusagen an einem rauschenden Brunnen seine Speisen von Schiffchen zu nehmen. Und das hat er auch in Charlottenhof Tatsache fast wörtlich inszeniert, Schinkel. Hier in diesem Gartensitz, der trägt sozusagen durch seine Brunnenanlagen und sein Zeltdach auch weiterhin diesen Namen Stibadium. Von hier aus hat man eben das wunderbare Panorama, das heute allerdings durch Hochhäuser sehr gemindert ist.
Jetzt ist dieser Kulturraum im Herzstück des alten Preußen wieder in seinem Zusammenhang erlebbar. Die Glienicker Brücke, aus kalten Kriegszeiten als Ort zum Austauschen von Spionen bekannt, jetzt verbindet sie wieder, was zusammengehört. Und an dieser landschaftlich sensiblen Stelle haben der Baukünstler Schinkel und der Gartenkünstler Lené ein Gesamtkunstwerk aus Architektur und Garten gezaubert. Nirgends sonst, so heißt es, fände der Geist des Berliner Klassizismus und der Romantik klareren Ausdruck.
Eben noch das Panorama von Potsdam, jetzt einen weiten Blick auf die Landschaft. Der Blick wird allerdings noch gesteigert, wenn wir diesen Hügel ersteigen. Am Ende hatte dann Persius 1835 eine Villa für einen Zuckerfabrikanten in Potsdam gebaut, im toskanischen Stil, so wie hier das Wasserwerk und andere Bauten im Park. Da wird dann deutlich, also auch die gesamte Landschaft unter eine ästhetische, kulturelle Oberidee zu stellen. Man soll ständig angeregt sein, sich fortzubewegen, und wird belohnt, dass sozusagen im Voranschreiten neue Bilder sich entwickeln, wie hier auf dem Lené-Hügel, wo mit jedem Schritt ein Hügel auf, der Horizont einer etwa 5 Kilometer tiefen Sicht nach Nedlitz sich öffnet und die Treppe des Casinos angeschnitten wird. Diese Idee, die Landschaft hereinzurufen und zu einem großen Raum zu verknüpfen, sozusagen Bilder zusammenzustellen und damit auch Ideen.
Die Potsdamer Parklandschaft, Preußens Paradies. Darüber gewährt der Nedlitzer Kirchberg den weitesten Blick. Über Havel und Jungfernsee bis zum Schwielowsee im Süden, glitzernde Gewässer, von Parks und Wäldern gesäumt und weit verstreut all die Türme. Des Belvedere, der Villa Henkel, der Flatow-Turm im Park von Babelsberg, die Tudor-Gotik des Schloss Babelsberg ist ebenso zu erkennen wie unterhalb davon das von Persius gebaute festungsähnliche Pumpwerk. Grün leuchten die Kuppeln von St. Nikolai und vom Potsdamer Rathaus. Im Westen senkt sich die Sonne über den glatten Spiegel des Weißen Sees und vergoldet eine weit geschwungene Lindenallee in der Bornimmer Feldmark. Im Weiten, im Fernblick, genießt man mal schwelgerisch und mal voller Scheu. Ein Blick wie in ein verbotenes Land.
Also auf einen Hügel außerhalb des Gutes Bornim, ein neues Gut angelegt wurde nach dem Entwurf von Persius und Lené, die gesamte Feldflur nach seinen Idealen dazu gestaltet hat. Um den Ruinenberg herum Koppeln, die ganz von Gehölz eingefasst sind, Windschutzstreifen und hier eine gewaltige Lindenallee, die also einem ganz großen Bogen, nicht nur gerade, sondern einem Bogen, die Landschaft eingepasst, da hinten den Nedlitzer Kirchberg vorführt, den großen Fahrlander See. Hier links ist noch eine dieser Hecken, die also ganz regelmäßig diese Landschaft unterbrachen und sowohl ökologisch windbremsten, die Fruchtbarkeit der sandigen Krume steigerte und gleichzeitig ästhetisch die Landschaft belebte.
So sehr auch landwirtschaftliche Nutzflächen Teil des preußischen Paradieses rund um Potsdam waren, heute sind sie durch achtlosen Umgang nicht weniger gefährdet oder schon zerstört wie die meisten Bauwerke. So viele Wunden hat das Eiland bei genauerem Hinsehen. Aus der Nähe setzen sich die 1000 Überreste nicht so leicht zu dem Ganzen zusammen, das man von Nedlitz aus ahnt und in Glienicke, auf der Pfaueninsel und an wenigen Plätzen der Gärten von Sanssouci erleben kann. Plötzlich kann man da ergriffen werden von einem Schönheitsrausch, den die königlichen Bauherren einst suchten. Ach, wäre das schön, so der große Rekonstrukteur dieser Kunstlandschaft Michael Seiler, wenn Berlin jetzt nicht zum Betonmoloch würde, sondern wenn Stadt und Land, also Berlin und die Brandenburger Umgebung, sich nach dem Muster einer Parklandschaft entwickeln würden. Zu schön, um wahr zu sein, wenn das Klein-Glienicker Beispiel auch nur in Ansätzen bei der Gesamtberliner und Potsdamer Stadtentwicklung in Zukunft Schule machen würde, Impulse bekäme von dem auf der Insel Potsdam immer noch überall spürbaren Sinn für Harmonie und Ebenmaß.
Auf ganz engem Raum eine Fülle von Bildern zusammenzuholen, sozusagen hereinzurufen, was die, sowohl die Stadt Potsdam mit ihren rauchenden Schornsteinen, mit ihren Kirchtürmen, als auch die Weite der Havellandschaft. Und dieses in ganz geschickter Weise zusammenzuziehen, aber nie auf einem Punkt, dass man so wie im Schaufenster steht, sondern immer weitergehen muss. Man geht weiter und es bieten sich ganz neue Bilder.
Und einmal so sensibilisiert für das menschliche Maß im Umgang mit Natur und Baukörpern, können selbst unbedeutende Gebäude wie das Casino im Kleinglienicker Park ungeheure Wirkung entfalten.
Ein ganz kleines Gebäude, das aber durch das gewaltige Herausziehen der Pergola landschaftsgreifend ist. Es geht noch weiter, dass zu der oberen Pergola unten eine zweite vorgelegt ist ans Ufer, sodass man vom Wasser aus, wenn man zwei Pergolen sieht und ein bisschen Hang dazwischen, ist optisch der Eindruck, dass hier also eine bedeutende Höhe zu überwinden sei, dass so ein italienischer Terrassengarten sich hier entwickelt, der in Wirklichkeit es ist ja eine unbedeutende Höhe. Man merkt, dass Schinkel als Gärtner, als Landschaftsgärtner natürlich seine Erkenntnisse als Bühnenbildner gut nutzen konnte.
Aber Preußens Arkadien, und wer vermutet solch sinnlich leichte, vielfältig lebendige Landschaften schon in diesem Landstrich, den er als karg, unfruchtbar und kalt angesehenen brandenburgischen Landen? Dies paradiesische, arkadische Preußen, das war mehr als Staffage, mehr als Theater, das war im Höchstmaß vergeistigte Natur. Am dichtesten erlebbar in zwei Schinkelschen Meisterwerken, den römischen Bädern und dem Charlottenhof in den Gärten von Sanssouci. Heinz Schönemann, Kunstgeschichtsprofessor und stellvertretender Direktor der Potsdamer Schlösser und Gärten.
Das ist also dieser Bezirk des Kronprinzen hier, eben ein fast starres Achsensystem hat und fast starre, unüberwindliche Bindung, festgeschriebenes Gesetz. Während im Bereich des Hofgärtnerhauses und der sogenannten römischen Bäder alles locker und frei und offen ist. Also in jeder Weise beweglich. Schinkel hat gesagt, wo sich das Vergnügen fortgesetzter Produktion ergibt. Man kann immer noch ein Stück anbauen und ändern. Und es ist alles, auch das Wasser ist dort wild. Das Wasser, das dieselbe Maschine pumpt, wird dort in ein Reservoir im Turm gepumpt und bewässert dann den Garten durch seinen Druck, also ganz gemächlich und natürlich, während es hier gepresst wird durch das System. Hier ist durch Tätigsein alles innovativ, es kann alles in Frage gestellt werden, unterliegt ständiger Veränderung. Und das war so das soziale Modell, was die Romantik hatte. Ein König und eine Konstitution, der König hat die Konstitution zu garantieren, aber er darf die Freiheit der Bürger nicht einschränken. Er muss so ein Muster vorgeben, damit es nicht, wovor sie furchtbare Angst haben, nicht dieses Manchestertum des englischen Frühkapitalismus, das fürchteten sie ja sehr, hatten sie ja schlimme, schlimme Dinge vor Augen, wenn also jeder jedes darf. Das nicht, aber andererseits muss die völlige Freiheit derjenigen sein, die das Land bebauen und so, denn die andere Angst war das Ancien Regime, das wollte man auch nicht, ja, dazwischen den Weg zu suchen. Man müsste im Osten anfangen, am Maschinenteich, an dem wilden Wasser, wo die Dampfmaschine stand, in einem Würfel, also in einem Tempel für dieses neue, fünfte, vom Menschen geschaffene Element Dampf, von wo aus dann das Wasser durch die Gärten und durch das Haus gepumpt wird, bis nach Westen, wo die Anlage hinter einem Wald im Hippodrom endet, also in so einer antikischen Kunstform im wilden Wald, den man nur auf Schlängelwegen erreichen kann. Also ein Jenseits, hinter dem Sonnenuntergang schon. Und diese immerwährende Situation, dass die Sonne im Osten aufgeht, im Westen untergeht, die bestimmt eigentlich das Haus. Es ist so eine Achse von Ewigkeit, von Osten nach Westen. Und das Haus liegt darauf quer, Süd-Nord, so wie ein Abschnitt auf dieser Ewigkeit. Das menschliche Leben ist ein Tag in der Ewigkeit und das vollzieht sich in diesem Haus exemplarisch. Der Kronprinz, der Herrscher, der überall auf der Höhe der Bildung seiner Zeit steht, so hat es Schinkel formuliert, der lebt dieses Gesetz, dieses exemplarische Leben.
Wie in einem Brennglas scheinen hier Größe und Tragik Preußens gebündelt, hier im Herzstück von Preußens Arkadien. Die Exzedra, die Rundbank, erhöht in der Mitte zwischen der Urhütte im Garten und der Wohnung des Kronprinzen, diesem in der Asymmetrie doch symmetrischen Landschlösschen, diesem in seinen Baumassen so ausgewogenen Symbol höchster Ordnung und Zivilisation. Die aus der römischen Grabesarchitektur entlehnte Rundbank ist von Schinkel als Amphitryon konzipiert, ein Ort des Nachdenkens, von dem aus das Leben des Kronprinzen als beispielhaft für das Leben überhaupt zu betrachten ist. Schwindlig ist dem Schinkelforscher Schönemann geworden, als er immer neue Bedeutungen in diesem verdichteten Raum von Bau- und Landschaftskunst entdeckte.
Das ist ja dieses orientalische Motiv, dass der artesische Strahl aufsteigt und dass es dann tröpfelt und dass die Tiere dann kommen und da trinken. Und da hat Assistenzsprudel mit diesen Marmorkanälen verbunden, also hier läuft das Wasser, im Haus taucht es wieder auf, vor dem Haus taucht das Wasser auf und dann ist also die Fläche, aus der sich das Haus erhebt. Es ist immer drunter. Unter dem Schlafzimmer war ein Badekabinett, also es war, selbst unter dem Bett war das Fließende. Und dann kann man natürlich noch weitergehen und kann sagen, es sind die vier Elemente. Es ist also das Wasser, dann steigt die Erde auf, dann ist also der Feuerball Sonne dort im Süden und die Luft zu erleben, dadurch, dass der Strahl sich ja mit der Sonne mischt, wenn man von unten gegen Mittag dann hat man ja diesen ungeheuren Wasserreflex mit da, dieser Mischung von Wasser und Sonne.
Die Elemente sind in die Ordnung des Gesetzes ebenso eingebunden wie die Tageszeiten.
Also dass also dieses Licht von hier immer durch Blumen und durch also ein Sonnensymbol ins Haus genommen ist. Und da steigt man auf Treppen, dazwischen der Wasserstrahl im Vestibül, dann die Treppen rauf und auf diese Öffnung zu, die hier ins Licht geht. Und auf diese Ampel erstmal und dann auf die Fontäne. Und umgekehrt geht der Blick dann nach Westen in die Nacht und da ist ein Oberlicht über der Tür. Das zitiert die Sternhalle der Königin der Nacht aus der Zauberflöte. Dunkelblau verglast mit goldenen Sternen.
Und keine Frage, der Charlottenhof, so vollkommen für sich selbst auch immer, versteht sich als Teil der großen Landschaftskomposition der Insel Potsdam.
Die Fauninsel ist genau im Osten von hier. Man hatte ja eine Vorstellung, wo dieses Eiland liegt. Und dort kommt aus einem 15 Fuß hohen gusseisernen Baluster, am Kandelaber, kommt das Wasser gestürzt auf der höchsten Stelle der Insel. Und daran wird hier erinnert. Also dort scheiden sich Erde und Wasser. Und hier ist es dann ein Feuerkandelaber, der Funken speit und mit seiner Hilfe scheidet sich Tag und Nacht. Denn das ist die östlichste Stelle und nach der Vorstellung kommt dort aus dem Maschinenteich der Sonnenaufgang. Da geht die Sonne auf, da kommt das Feuer aus dem Kandelaber, der Tag beginnt und dieser Tag läuft dann hier ab. Und da, wo er sich zum Abend hin neigt und das Wasser im Vestibül, im westlichen Vestibül des Hauses wieder auftritt, da ist dieser Wasserkandelaber zitiert. Mit einem Baluster, der eine Glockenfontäne hervorbringt, sie einfach so aus dem Fußboden zwischen den Treppenläufen bricht.
Es ist, als hätte sich Preußen mit der Insel Potsdam auf engem Raum eine ideale Gegenwelt zum kruden preußischen Alltag geschaffen, zwischen Macht, Intrige und Krieg, zwischen Untertänigkeit, Kadavergehorsam und Großmannszucht. Preußens Arkadien, die ideale Gestalt des anderen, des geistvollen Preußen. In der Gegenarchitektur zum Charlottenhof, gleich nebenan, in den römischen Bädern, hat ihm Schinkel wohl im Wissen um Preußens Tragik ein weiteres, ein lebensfrohes Denkmal gesetzt.
Bei den römischen Bädern erkennt man ein Grundraster, ein System, sowohl im Grundriss als auch im Aufriss. Aber das System wird nicht durchgehalten, das System wird immer bewusst negiert. Es sind gleiche Elemente, aber sie sind ungleich behandelt. Es sind die Ansätze für Symmetrie, aber es gibt keine Symmetrie. Und dadurch fällt diese Zwanglosigkeit sofort auf, weil sie in Kontrast zur Ordnung gesetzt wird. Und bei Charlottenhof ist diese Vielfalt, die das Haus im Inneren hat, dieser ungeheure Reichtum, dieses freie Umgehen mit dem Grundriss, die Gegensätzlichkeiten zwischen der Wohnung des Kronprinzenpaars nach Norden und den in ihrer Zweckbestimmung freien Räumen nach Süden, diese Gegensätzlichkeit ist in eine Fassung gebracht, die vorgibt, dass sie symmetrisch ist. Spiegelsymmetrisch, ausgeglichen, ganz klassisch.